Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Tête-à-Tête auf dieser 44. Folge. Auf dieser 44. Folge war zu Gast Anna Grazia Herbst. Sie ist Mitgründerin vom Verein Buy Food with Plastic. Ich möchte nicht mehr länger werden und wünsche euch viel Vergnügen mit der Anna Grazia Herbst. Los geht's!
Also Anna, wir haben darüber geredet, über Grazia oder Garcia, was es ist, ob es sein Vorname ist oder die zweite Nachname, was ist es wirklich?
Genau, das wäre super, wenn du das in die ganze Welt schreien könntest. Mein zweiter Name ist Grazia. Anna Grazia ist mein, sozusagen, sind beide meine Vornamen und Herbst ist mein Nachname. Ich bin nicht spanischer Abstammung oder irgendetwas, das ist einfach mein zweiter Name, oder mein Mittelname, weil meinem Vater der Name so gut gefallen hat.
Wie kommt Verwechslung? Weil es ist ja wirklich überall, also in jedem zweiten Artikel ist es falsch geschrieben oder mehr als physisch. Aber die zweite Name ist die zweite Name entweder so oder so geschrieben oder ist es die zweite Vorname, was auch immer. Also das ist ein Grund.
Ich glaube, die Leute lesen es einfach falsch. Wir sind vielleicht faul geworden und lesen einfach Anna Grazia, Garcia, ah ja, und dann nehmen sie einfach etwas an, was vielleicht gar nicht stimmt, ja.
Aber du bist, glaube ich, am Spanisch lernen, das ist richtig.
Das stimmt, ja.
Kommt gut?
Ja, kommt gut. Also ich habe jetzt gerade eine kleine Pause gemacht. Ich habe, bevor ich nach Nicaragua gegangen bin, am Anfang des Jahres, habe ich intensiver einen Spanischkurs gemacht, der mir auch mega geholfen hat. Und dann vor Ort einfach mit den Leuten reden, ist natürlich eigentlich das Beste.
Ja. Wie kommt das Interesse? Ist eigentlich noch lustig, nicht spanischer zweiter Name. Und gleich auch ein bisschen Interesse für Spanien.
Ich würde sagen, das hat eigentlich nichts miteinander zu tun.
Nicht wirklich.
Nein, nicht wirklich, ist Zufall.
Ja. Mein Versuch, Spanisch zu lernen, ist irgendwie ziemlich gescheitert. Mhm. Falls ihr irgendwie leicht Spanisch lernt, oder geht es so?
Ja, ich finde es eigentlich. Also, ich hatte Italienisch in der Schule, was mir eigentlich noch geholfen hat. Es tut zwar manchmal ein bisschen verwirren, weil es ähnliche Wörter hat und dann verwechselt man es manchmal. Aber eigentlich im Reden macht es gar nicht so einen Unterschied. Weil wenn du ein italienisches Wort mal reinrührst, dann verstehen es die Leute trotzdem, ja, von dem her.
Und die meisten, wenn wir Spanisch, Portugiesisch oder was auch immer reden, verstehen meistens auch die anderen Sprachen,
genau,
von dem her.
Genau.
Das Gleiche. Wie lernst du Spanisch?
Also ich hatte eine Privatlehrerin, das ist Maria, die Mutter von einer Mitgründerin auch von Buy Food with Plastic, von der Lena. Sie gibt Spanischkurse und sie unterstützt eigentlich uns als ganzes Team. Also viele von unserem Team sind bei ihr in den Spanischkurs gegangen und sie macht das wirklich one-to-one, wo ich halt das Gefühl habe, so lernt man eigentlich wirklich am meisten, weil du musst reden. Sie redet auch, sie ist ursprünglich Spanierin. Und reden dann einfach auch durchgehend Spanisch mit dir, was natürlich mega hilft. Also ich kann sie nur empfehlen.
Ja. Und jetzt für Leute, die jetzt zum Beispiel sie nicht kennen oder fast irgendwo kommen, es für uns gibt, mit irgendeiner App könnte man Spanisch lernen oder ist am besten wirklich irgendwie, eben wie du sagst, 1-zu-1 mit einer Lehrerin. Ja, was hast du das Gefühl?
Es gibt tatsächlich ein eine Plattform, ich habe jetzt aber leider den Namen vergessen, ich müsste es nachher noch mal schnell googlen, wo ich mal Englischkurs genommen habe, um einfach noch ein bisschen das professionellere Englisch zu lernen. Und dort schaffst du eigentlich mit Lehrern von der ganzen Welt zusammen und kannst auch so Kurs buchen, wo du dann halt einfach online per Zoom eigentlich deine Kurs machst und halt mega individuell kannst sagen, auf was du dich fokussieren willst. Bei mir war es jetzt zum Beispiel professionellere englische Vorträge zu halten. Also mega spezifisch. Und dann habe ich mich mit so einem Engländer aus Manchester habe ich mich 3-4 Mal getroffen und habe vor allem halt über Buy Food with Plastic mit ihm auch geredet, auf Englisch, und konnte das ein bisschen verbessern. Also, aber ich weiss jetzt gerade gar nicht mehr, wie diese Plattform heisst. Sagt ihr das etwas?
Boah, es gibt ja relativ viele so Apps.
Gibt es mehrere, ja.
Ja, das ist schon das Gefühl, ja.
Also es gibt sicher gute Apps, ja.
Hast du noch vor, eine weitere Sprache zu lernen?
Ja,
und darauf an, wo du was nächstes hergeht mit bei Food with Plastic.
Ja, voll. Also ich bin mega offen, neue Sprachen zu lernen. Ich finde, das ist auch wirklich so der Schlüssel, um halt Connection aufzubauen mit anderen Kulturen.
Ja.
Darum bin ich mega, mega offen dafür und würde das mega gerne.
Irgendwie ist ja auch, eben, ich kann jetzt irgendwie halt im Chinesisch wäre wahrscheinlich so National oder Mandarin wäre so das Naheliegendste, dass man das mal noch lernt. Aber das ist schon mal so ganz etwas anderes.
Das ist wirklich ganz etwas anderes, ja.
Ja. Jetzt mal neben Spanisch, was beschäftigt dich aktuell so?
Mich beschäftigt momentan unsere neue Fundraising-Kampagne von Barefoot with Plastic. Und zwar ist das die World Changing Campaign 2.0, die wir im Dezember werden lancieren. Und dort geht es eigentlich darum, dass wir für Barefoot with Plastic Gelder sammeln können, wo wir in den nächsten 3 Jahren in Nicaragua, Ghana und Indien einsetzen können. Und da sind wir jetzt an einer Landingpage dran, weil unser Ziel ist, dass wir eigentlich Fundraising machen können für jenste Bereiche, also ob das ist für Firmen, Stiftungen, Privatpersonen, dass das eigentlich alle gleichzeitig kann erreichen mit einer Page. Und ja, dort sind der Khalil, ich und das Team Vollgas dran, die jetzt so schnell wie möglich online zu stellen.
Ja, und kommt es gut?
Ich glaube schon, ja.
Das heißt, um das Team vielleicht mal um das zu erklären und ein bisschen zusammenzufassen, wer ist euer Team?
Genau, also wir haben lokale Teams in Nicaragua, Ghana und Indien, wo wir tätig sind. Das heisst, die unterstützen uns dabei, die Events zu organisieren. Für uns ist ganz wichtig, dass wir dort mit Einheimischen zusammenarbeiten, weil wir sind nicht in dieser Lage, dort hinzugehen und zu sagen, hey, so und so läuft es. Oder wir sind dort mega darauf angewiesen, dass die Locals uns sagen, was dort funktioniert vor Ort. Und sie organisieren das auch. Und uns ist eben mega wichtig, dass auch Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden können. Dann in Nicaragua können wir auch schon den Kreislauf sozusagen schliessen. Also ich weiß nicht, ob deine Zuschauer wissen, was wir machen, aber wir organisieren ja in Nicaragua, Ghana und Indien Community-Events, wo Menschen mit Plastikflaschen eine warme Mahlzeit zahlen können. Und mit diesen Plastikflaschen, die wir sammeln, tun wir neue Produkte herstellen. Also wir tun die recyceln oder wir sagen eigentlich eher upcyclen, weil wir den Plastikflaschen einen neuen Wert geben, den wir dann auch wieder verkaufen können, um uns zu refinanzieren. Mhm. Und unser Ziel ist, dass wir den Kreislauf in Nicaragua, Ghana und Indien schliessen können. Momentan sind wir aber erst in Nicaragua so weit. Mhm. Das heisst, in Nicaragua haben wir auch Leute, also unsere Upcycler, die jeden Tag aus diesen Plastikflaschen Produkte herstellen. Das sind so unsere lokalen Teams in den Ländern. Und dann haben wir da vor Ort ein kleines Team, das hilft koordinieren, Fundraising macht, Marketing macht, dass wir eigentlich unseren Impact auf der ganzen Welt noch vergrössern können. Und wir sind da ein Team von 6 Leuten. Der Khalil und ich, Mitgründer von Barefoot with Plastic, arbeiten 100%. Wir sind aber die Einzigen, die Vollzeit hier in der Schweiz angestellt sind. Die anderen 4 arbeiten 20-60% und helfen eben genau in diesen Sachen. Also vor allem Kommunikation, Fundraising, Admin-Sachen und Koordination.
Ja. Du hast schon die Idee von Barefoot with Plastic schon ein bisschen umschreiben. Mhm. Vielleicht, ich weiß nicht, willst du noch ein bisschen genauer umschreiben oder noch ein bisschen mehr dazu sagen, für das für alle irgendwie mehr oder weniger klar ist?
Genau.
Oder also, auch, wie die Idee entstanden ist.
Wie die Idee entstanden
ja,
ist?
Oder vielleicht willst du es verbinden, ich weiß nicht.
Ja, also die Idee ist eigentlich entstanden, ich sage immer, es hat eigentlich alles angefangen mit einer Vision oder mit einem Traum. Der Khalil Radi, der Initiant von Barefoot with Plastic ist, ist nach Nicaragua gegangen mit dem Traum oder eben mit dem Wunsch, einfach mal in einem Bungalow zu leben und den ganzen Tag zu surfen. Als er in Nicaragua aber angekommen ist, ist er von einem Bürgerkrieg nicht überrascht worden. Er hat schon gewusst, dass der Bürgerkrieg vor Ort oder dass es politische Ausschreitungen vor Ort gibt. Er war aber so überzeugt gewesen, dass er in das Land will gehen, dass er das auf sich genommen hat. Und als er dann in Nicaragua angekommen ist, hat er dann wirklich auch gemerkt, okay, da ist wirklich eine Krise momentan. Oder? Es gibt politische Ausschreitungen, es kommen keine Touristen mehr ins Land. Durch das haben mega viele Menschen ihre Jobs verloren und können durch das wie ihren Kindern oder den Familien kein Essen mehr kaufen. Weil auch in Nicaragua sind die Leute mega abhängig vom Tourismus. Viele arbeiten in der Hotel-Resti-Branche und sind darum halt ja, angewiesen darauf, dass Touristen kommen. Das heisst, wo er mit den Locals vor Ort geredet hat, ist wirklich ihm klar geworden, hey, das ist ein Problem. Essen. Essen für die Kinder kaufen oder Essen für die Familien kaufen. Und dann, ja, auf seinen täglichen Surf also Spaziergang zu den Surf-Stränden, ist ihm halt das Plastikproblem so aufgefallen. Ich meine, du kennst es sicher auch, wenn du schon reisen bist, oder zum Teil auch hier in der Schweiz. Plastik liegt einfach zum Teil wirklich rum. Und jetzt in Nicaragua selber hat es einfach keine Kübel gegeben. Mhm. Also die Leute haben wie gar keine Infrastruktur, um es wegzurühren. Und darum landet das halt dann auch in der Natur. Es ist nicht unbedingt, wie sie das wollen. Wie sie, also wir haben herausgefunden, oder auch der Khalil, der dann vor Ort war, hat herausgefunden, die Leute wollen das gar nicht in der Natur eigentlich haben. Darum verbrennen sie es oft, was halt mega schädlich ist. Mhm. Zum Teil kochen sie sogar über dem Feuer, wo sie mit den Plastikflaschen anbrennen, was halt mega toxisch ist. Aber das zeigt, wie schon mal die intrinsische Motivation, eigentlich die Plastikflasche loszuwerden. Es ist ihnen nicht egal. Aber es gibt einfach keine Infrastruktur. Und der Khalil sagt immer, ja, ihm ist dann wirklich einfach, er hat einfach überlegt, er hat viel Zeit gehabt, zum auch kreativ können sein, hat sich sehr verbunden mit der Natur gefühlt und mit diesen Leuten dort. Und hat wie die Idee ist wie zu ihm gekommen, ja, wieso nicht die zwei Probleme eigentlich wie miteinander verbinden, das Hungerproblem, vielleicht auch die Depression, die in diesem Land momentan da war, plus eben das Plastikproblem. Die Menschen haben Zeit, sie haben keine Arbeit, sie können Plastikflaschen sammeln und können mit dem anstatt mit Geld für warme Mahlzeiten zahlen. Was man dafür braucht, sind vor allem erstmal einfach Spenden, dass man das überhaupt finanzieren kann. Und der Khalil hat dann kurzerhand das mit einem Local vor Ort organisiert. Ein paar Kollegen, Familienmitglieder haben ein bisschen Geld gespendet. Der erste Event hat 350 Franken gekostet. Sind sie essen posten, haben das organisiert. Und der Chafet, der Local, mit dem der Khalil das vor Ort organisiert hat, hat gesagt, es wären 200 Leute gekommen, es wird voll abgehen. Und der Khalil hat gedacht, ja, ich weiß ja nicht, also vielleicht 20, 30 Leute kommen, oder? Ich weiß ja nicht. Hey, tatsächlich sind 180 Menschen gekommen, alle mit 10 Plastikflaschen in der Hand. Ja, krass. Und der Khalil hat den Schaffer gefragt, hey, wie haben die von dem erfahren? Facebook. Okay. Er hat einfach auf Facebook hat er das gepostet und wir haben jetzt herausgefunden, auch im Nachhinein, eigentlich jede Community oder jede Nachbarschaft sozusagen, dort hat eigentlich mindestens jemand hat eigentlich ein Smartphone, wo dann die ganze Familie oder die ganze Nachbarschaft kann informieren kann, wenn etwas ist. Also es hat nicht jeder ein Smartphone, aber sie bleiben schon informiert durch das. Und ja, so ist der erste Event entstanden. Es hat auch Musik gegeben, das machen wir bis heute, dass es ja, auch wieder ein bisschen Hoffnung bringt, dass die Leute Freude haben. Es ist wirklich so ein Community-Event, wo die Leute sich freuen, anzukommen. Und dann haben sie eben anstatt mit Geld, haben sie können mit Plastikflaschen warme Mahlzeiten zahlen. Und wenn wir schon alle zusammen haben, können wir sie natürlich auch gut sensibilisieren auf das Thema. Eben halt vor allem ihnen auch zeigen, wie kann man sonst noch mit dem Plastik umgehen, was kann man machen. Ja, aber schnell haben wir halt auch eben gemerkt, man kann ihnen noch so gut sagen, was sie mit dem Plastik machen sollen. Wenn es keine Infrastruktur gibt, noch so viel bilden und sensibilisieren.
Wie ein strukturelles Problem jetzt Nicaragua. Ich weiß nicht, ob das überall der Fall ist. Gibt es auch irgendwie Lösungsansätze oder Hoffnung, dass das ändert oder eigentlich gar nicht?
Also es gibt in den grösseren Städten gibt's schon so, sage ich mal, Institutionen, die sich annähern am Recycling. Es gibt eine Firma, die heisst Recycle Nicaragua, die aber eigentlich nicht recycelt. Sie tun einfach den ganzen Müll, also nicht nur Plastikmüll, sondern generell Müll, tun sie zusammenpressen und dann aber nach Honduras oder in die USA schicken. Sie nennen sich aber eine Recyclingstelle, aber eigentlich betreiben sie kein Recycling.
Gut, das wäre immerhin noch ein erster Schritt, dass man in der Natur landet.
Genau. Ja. Schon mal der erste Schritt, klar. Aber das ist halt in der Hauptstadt. Jetzt dort, wo wir tätig sind, das ist 3 bis 4 Stunden entfernt von der Hauptstadt. Ja. Und die Leute haben zum Teil gar kein Auto. Es ist wirklich extreme Armut dort. Das heisst, sie hätten jetzt gar nicht den Zugang, um dort ihre Plastikflaschen anzubringen. Und so ist uns eigentlich dann auch bewusst worden, hey, wir müssen dort eine Infrastruktur bringen. Das ist eigentlich die Lösung, oder? Und dann können wir eigentlich auch weitergehen und mehr Weglösungen bringen und ihnen mehr Alternativen aufzeigen. Aber wenn es wie gar keine grundsätzliche Infrastruktur gibt, können wir wie nicht weitermachen. Mhm. Ja, auf jeden Fall noch zu der Entstehungsgeschichte. Das ist wirklich eigentlich vom Khalil so als als privates Projekt entstanden. Er war 3 Monate im ganzen Nicaragua und hat das einfach monatlich durchgeführt, also 3 Mal im Ganzen. Ist dann zurück nach Zürich gekommen, hat da sein Studium gehabt, hat weitergearbeitet und eigentlich gedacht, okay, das ist jetzt wie einfach dort gewesen, ja, oder? Genau. Schon nur aber, wo er in Nicaragua war, habe ich zum Beispiel von dem erfahren und ich bin nicht die Einzige. Ich bin mit dem Kalin nämlich schon in die Primarschule gegangen und habe ihm immer noch, also wir haben das immer noch halt auf Social Media gefolgt. Ich habe das auf Instagram gesehen und habe gerade gefunden, wow, ich finde das so eine coole Idee, ich bin dabei. So, egal was du brauchst oder was das Projekt braucht, ich wollte mich mega gerne engagieren. Ich habe dann auch gespendet, mit organisatorischen Sachen geholfen, habe schon ein bisschen in der Kommunikation, so, was Social Media angeht, mitgeholfen. Und dann war aber eigentlich klar, gut, das war jetzt wie gewesen, ist auch okay. Und der Turning Point, dass wir dann eigentlich weitergemacht haben mit dem, war, wo der Jaffet, der Local, mit dem der Kalil das vor Ort organisiert hat, ihm angerufen hat und gesagt hat, hey, Kind, klopfen an meine Haustür mit Plastikflaschen in der Hand und fragen, wann der nächste Event ist.
Okay.
Und das war für uns dann wirklich so, wow, okay, das Bedürfnis ist wirklich da, wir können etwas bewirken mit diesen Events vor Ort. Let's do it. Und wir sind dann zu 5. gewesen. Also es ist der Kalil, ich, die Lena Götsch, die Lena Hauptmann und Xenia Meier. Wir zu 5. haben dann den Verein Beifall with Plastic im Oktober 2018 gegründet. Und seit dann ja, regelmäßig die Events in Nicaragua weitergemacht. Wie ich schon gesagt habe, jetzt auch eine Infrastruktur in Nicaragua aufgebaut und sogar nach Ghana und Indien expandiert.
Also es gibt das 4-jährige Jubiläum.
Genau.
Klar. Sehr schön. Ja. Was ist, also du hast gesagt, Kinder sind gekommen, an die Fenster klopfen. Was ist wie das grössere Bedürfnis, der Plastik loszuwerden oder das Bedürfnis nach Essen?
Ich denke, für sie kommt auf jeden Fall das erste, also das erste Bedürfnis ist sicher das Essen. Das Essen und ich würde auch sagen, das Bedürfnis nach so einem Community-Event, einfach nach etwas, wo etwas läuft. Wir kennen das ja alle. So soziale Events machen einfach glücklich. Sie verbinden einen und Essen verbindet eben auch. Und die Community-Events ist eben noch wichtig. Das ist nicht einfach nur eben so, man kann sich das nicht einfach vorstellen wie ein Austausch Plastik essen und dann gehen die Leute wieder. Sondern es ist wirklich, die Leute haben Freude, bleiben dort, sie tanzen, sie spielen, sie lachen miteinander, sie essen miteinander. Und das ist halt etwas, das mega verbindet. Und sonst, das ist halt mega auf dem Land, wo wir jetzt in Nicaragua tätig sind, dort läuft sonst nicht viel. Ja. Und ich denke, das kommt sicher jetzt für die Einheimischen als erstes. Und es ist wie ein schöner Nebeneffekt, dass die Plastikflaschen auch gerade so entsorgt werden können. Und jetzt, wo wir jetzt auch schon länger dort sind, merken wir auch, dass wirklich sich auch schon etwas verändert hat im Mindset, dass sie auch wirklich froh sind, dass wir etwas mit diesen Plastikflaschen machen und sie eben nicht in der Natur landen. Weil, musst du dir vorstellen, die Menschen sind auch noch viel mehr mit der Natur verbunden als wir. Und sie wollen der Natur ja nicht schaden in dem Sinn. Und sind darum auch froh, dass wir etwas damit machen. Und das merkt man eigentlich auch schon nur daran, dass viele Leute mehr als 10 Plastikflaschen bringen. Sie müssten eigentlich nur 10 Plastikflaschen bringen für eine Mahlzeit. Aber viele bringen mehr, weil sie sagen, ich bin froh, dass ihr etwas damit macht.
Ja, der Gedanke dahinter, irgendwie für das, habt ihr auch schon irgendwie an die Regierung gedreht oder ja, irgendwie so Bestrebungen, dass da etwas passiert?
Also momentan sind wir einfach mit den lokalen Community-Leadern, die auch von der Regierung eingesetzt sind, sind wir in Kontakt und sie helfen uns auch.
Also kommen wir zu denen über die Regierung? Oder die
Nein, ja. Wir kommen eigentlich über... also vor Ort, einfach weil wir mit der Community Kontakt haben, kommen wir an die Community Leader an oder wir fragen, wer ist der Community Leader? Wir treffen uns mit denen, wir erzählen ihnen unsere Geschichte, wir fragen sie, können wir so etwas machen, wie, in welchem Umfang könnten wir das machen, willst du mithelfen und versuchen dort wirklich zusammen Lösungen zu finden.
Also oder? Um das zu verstehen, die Leute organisieren sich dort wirklich so in Communities, wo sie zusammenleben oder wie muss man es verstehen?
Genau, also jetzt in Nicaragua ist natürlich jetzt wirklich in jedem Land, wo wir tätig sind, auch ein bisschen anders. Aber in Nicaragua ist es wirklich so, dass zum Teil die Distanzen, wo die Leute leben, recht weit entfernt ist. Und wie ich gesagt habe, haben sie auch keine Transportmittel, also sie sind meistens mit dem zu Fuß unterwegs. Das heisst, es sind dann wirklich so kleinere Communities, die in einem Umfang von, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Kilometer halt leben. Und die sind dann wie eine Community.
Ja.
Und wir sind momentan in Nicaragua in 4 Communities tätig.
Wo ihr das wie macht.
Genau.
Was ich mir überlegt habe, es könnte ja auch, also ich habe mir das auch, irgendwie war es für mich so gewesen, wie hier halt ins Restaurant gehst und dann kannst du ins Restaurant reinlaufen und sagst, hey, ich habe kein Geld dabei, aber ich habe 10, wie du jetzt sagst, Plastikflaschen und zahlst mit dem eben für dein Essen. Wäre das auch mal irgendwie ein Gedanke? Oder ist es halt einfach wie so weit entfernt, dass es noch gar nicht realistisch ist?
Also meinst du jetzt so ein Resti zu machen oder auch hier in der Schweiz
tätig zu sein? Mehr halt irgendwie, das, ich weiß nicht, wie man zu diesem Punkt kommt, nein, es ist nicht hier in der Schweiz, aber in Nicaragua zum Beispiel, dass man das wie irgendwie könnte schaffen, dass eben zum Beispiel auch das Restaurant auch machen und dann könnte man wie zu diesem Restaurant gehen und dort kann man mit Plastik zum Beispiel zahlen.
Ja.
Oder dass man ein bestehendes Restaurant, wo man normalerweise ganz normal mit Geld oder was auch immer zahlt, kann hergehen und dort mit Plastik zahlen. Weil so jetzt wird es ja organisiert, wie es gibt, sagen wir, am 30. November gibt es in dieser Community Essen für Plastikflaschen, dann wird das Essen organisiert. Aber es ist nicht immer so, dass man dort mit Plastik vorbeigehen kann. Genau.
Ja, dort sind wir tatsächlich auch schon dran. Also das ist unsere Idee, dass wir das jetzt auch mal als Pilotprojekt in Indien können probieren können. Dass wir dort wirklich so ein Resti machen könnten, wo andauernd die Leute können genau, davon Plastikflaschen bringen. Es wäre natürlich mega cool, wir könnten noch mehr Plastikflaschen sammeln und mehr noch das Hungerproblem wirklich anpacken, oder?
Ja, aber es gibt ja... Also das Problem von Plastik ist ja nicht irgendwie, oder du findest schon in den Schweizer Bergen Plastikflaschen oder in irgendwelchen Städten. Und Leute, die Hunger haben, das ist ja auch überall eigentlich unabhängig davon das Problem. Und um das jetzt, um das Ganze wie grösser zu machen, sehen das schon irgendwo als, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Idee.
Ich finde es eine mega coole Idee. Und wir sind auch schon über das am Reden und wollen das eigentlich gerne umsetzen. Ja.
Wo ist da die Schwierigkeit?
Bei Barefoot Classic?
Nein, nicht das generell. Also gerne schon schnell mehr dazu. Aber jetzt bei dieser konkreten Idee vom Restaurant, wo du eben kannst, ist zum Beispiel hier im Tibitz, wo du vorbeigehen und eine Plastik bringen. Sie nehmen das entgegen und du bekommst dafür Essen.
Also oder die Schwierigkeit ist eigentlich, Spender zu finden, die uns sicher für 1 bis 2 Jahre, wenn nicht länger, wo wir wie wissen, dort kommt wie Unterstützung. Oder? Wir müssen die Leute anstellen für das. Wir brauchen einen Ort, Lokalität. Ja. Oder? Und es muss am Anfang einfach von Spenden finanziert sein, dass es sich überhaupt tragen kann. Oder? Und das ist eigentlich die Herausforderung, weil viele Spender, also auch oft Stiftungen oder Firmen, halt nur einmalig spenden und wir mit dem eigentlich wie nicht planen können. Ja. Und dann vor allem so Projekte jetzt, sind dann halt mega, sind dann schwierig anzugehen, wenn wir nicht wissen, dass für 2-3 Jahre jetzt dort wie auch eine Finanzierung da ist.
Wie finanziert ihr euch aktuell?
Momentan ist Spenden, wirklich über Spenden von Stiftungen, Firmen und Privatpersonen. Man kann auch Mitglied bei Barefoot Classic werden, das heisst auch durch Mitgliedschaften. Wir wollen das aber wirklich in den nächsten Jahren eigentlich reduzieren, die Abhängigkeit von Spenden von 100% auf 30% und eigentlich die Selbsteinnahmen durch eben Produktverkauf von den recycelten Flaschen und vielleicht auch noch andere Produkte eigentlich auf 70% aufbringen. Also dass wir merken einfach, das ist wirklich die grösste Herausforderung, die wir haben, die Abhängigkeit von Spenden.
Ja, wahrscheinlich fast bei jeder, bei allen Projekten, wie jetzt bei Food with Plastic, ist das Fundraising auch das Riesenproblem.
Ja. Es ist nicht einfach, es ist herausfordernd. Ja. Aber es ist auch mega schön, eben wie ich vorher auch schon gesagt habe, es gibt mega viele Firmen, Privatpersonen oder auch Stiftungen, die das wirklich unterstützen. Und es sind auch nicht alle so, dass sie nur einmalig spenden. Es gibt Stiftungen, Firmen, die auch wir schon haben mit ihnen zusammenarbeiten durften, die das Prinzip ja verstehen und sagen, sie tun uns längerfristig unterstützen. Und darum haben wir auch schon mega positive Erfahrungen gemacht. Aber es ist sicher etwas, mit dem wir immer zu kämpfen haben, das wie immer einen Druck auslöst, oder?
Ja, und die Relevanz, ich glaube, vor allem auch die wiederkehrenden Spenden, die du damit, wie du sagst, kannst planen.
Genau.
Ja.
Ja, das kann ich auch wirklich den Spender ans Herz legen, dass es der Organisation oder der Welt, würde ich jetzt sogar mal behaupten, eigentlich mehr hilft, wenn man sich für etwas wie auch entscheidet und das dann längerfristig unterstützt. Das kann wirklich Wirkung bringen, als einmalige Spenden, die dann mega zerstreut vielleicht sind. Ich meine, ja, also jetzt einfach aus Sicht aus einer Organisation, ja, kann ich sagen, können wir so mehr Impact haben.
Wie seid ihr auf Ghana gekommen oder auf Indien? Du hast mal in einem Interview gesagt, die Destinationen haben euch ausgewählt und nicht ihr sie.
Ja, genau. Genau, ich sage das eigentlich noch gerne so, weil das ist auch mega wichtig für uns, dass wir sind wie nicht die, die sagen, okay, in diesem Land braucht es das, also in dieser Community braucht es das unbedingt, sondern wir finden, das soll auch wirklich von der Community oder von dieser Gemeinde oder von dem Slum oder was auch immer, wie auch selber irgendwie die Motivation kommt oder das Bedürfnis überhaupt da sein, oder? Und Indien ist zum Beispiel wirklich so, also der Shakti Yadav, der aus Bandup in einem Slum in Mumbai ist, hat uns auf Instagram gesehen, hat uns kontaktiert und gesagt, wow, das Konzept, das würde in seiner Community genau auch funktionieren. Ja. Und ob wir nicht mit ihm in Indien starten können. Und das war noch vor Corona, wo wir auch noch recht in den Anfängen waren und gesagt haben, ja, grundsätzlich gern, aber also wir müssen halt viel mehr Informationen haben. Vielleicht müssen wir mal nach Indien reisen, um ihn kennenlernen, um die Community zu sehen, um mehr zu verstehen, wie das genau funktionieren könnte, oder? Wir haben einfach die Kapazität gar nicht gehabt, also einmal Zeitressourcen. Wir haben dort alle noch ehrenamtlich gearbeitet und haben alle noch Jobs nebenbei gehabt. Und gleichzeitig haben wir auch die Geldressourcen gar nicht gehabt, um jetzt das können in Indien starten. Darum haben wir ihm gesagt, hey, mega cool, aber wir können momentan gerade wie nicht unterstützen. Er ist mega hartnäckig geblieben. Er hat uns, fast jede Woche hat er uns geschrieben. Dann während Corona, wo das gestartet hat, ist es jetzt der Community oder dem Slum halt noch schlechter gegangen. Hat er sich nochmal gemeldet, hat uns Bilder geschickt, hat uns Budgetpläne geschickt, schon überlegt, wie er das genau machen vor Ort. Und dann haben wir irgendwann gefunden, ja weißt du was, wir probieren das jetzt einfach digital mit ihm aufzubauen. Ich meine, während Corona haben wir gemerkt, es ist möglich, oder? Du kannst viel digital auch erreichen und musst auch mal ein bisschen improvisieren. Und ja, auf Vertrauensbasis haben wir wie gefunden, wir führen das einmal mit ihm durchführen. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass die, ich glaube, es hat sich um 600 oder 700 Franken, die wir ihm geschickt haben, um das halt, dass er das vor Ort organisieren kann, dass die weg sind. Und das war so wie wert gewesen. Wir haben dann auch das Onboarding mit ihm gemacht, also wir haben schon viele Vorkehrungen getroffen, dass das ein Erfolg kann werden, aber am Schluss weisst du es nie zu 100%, oder? Und ja, es hat dann aber geklappt, es war mega cool gewesen. Zu dieser Zeit haben wir keine Events durchgeführt, weil halt Corona war, yeah, sondern haben so sogenannte Home Deliveries gemacht. Also wir haben anstatt warme Mahlzeiten haben wir so Essenspakete gemacht, wo damals auch noch so Hygieneartikel drin waren, Desinfizierer und so Sachen, weil die Leute halt gar keinen Zugang zu dem hatten. Und haben die Essenspakete den Leuten heimgebracht. Der Shakti, also eben der Country Manager, hat die Familien ausgewählt, weil er gewusst hat, welche eigentlich am bedürftigsten sind. Das sind vor allem Familien gewesen mit älteren Familienmitgliedern oder mega viel Kind. Und dann ja, haben wir die Pakete, hat das Team vor Ort zusammengestellt, die Pakete zu den Leuten heimgebracht und sie haben mit Plastikflaschen gezahlt. Also das System ist wie geblieben. Und in Indien haben wir die Plastikflaschen dann an einen lokalen Recyclingpartner abgeben, weil dort ist die Infrastruktur auch schon ein bisschen besser als jetzt in Nicaragua zum Beispiel. Ja. Genau, so ist Indien zum Beispiel entstanden. Also es ist wirklich einfach, der Shakti hat uns über Social Media gefunden und uns kontaktiert.
Ja, das ist schon spannend, dass der Service auch über Social Media entsteht.
Es ist krass. Also, man kann viel Negatives auch über Social Media sagen, aber ich würde sagen, Barefoot with Plastic wäre heute niemals dort, wo es ist, ohne Social Media. Und ich finde es ein mega starkes und positives Tool, das man für ja, positive Veränderungen auf der Welt kann brauchen.
Ja, jetzt finde ich, man sollte einfach richtig benutzen. Mhm. Ja. Welche Plattformen braucht ihr vor allem?
Also unsere stärksten Social Media Plattformen sind sicher Instagram und LinkedIn. Ja. Wir sind aber auch auf Facebook und auf YouTube. Und auch auf Twitter, aber dort sind wir nicht wirklich aktiv.
Ja. Ja. Und was hast du, was birgt das meiste Potenzial?
Es kommt mega darauf an, was du, welche Menschen du erreichen willst. LinkedIn erreichst du halt wirklich zum Teil mehr Firmen oder auch Privatpersonen, die aber in Corporate arbeiten, wo du dann so irgendwie den Zugang kannst haben, jetzt für Fundraising. Und Instagram nutzen wir vor allem, also das ist so wie der Fokus, und Instagram nutzen wir vor allem auch aus Transparenzgründen, wirklich mitzuteilen, hey, was passiert mit diesen Spenden, was ist vor Ort, Videos zu teilen.
Zeigen, was
und halt wirklich, genau, dass die Leute wirklich komplett ja, wissen, was machen die eigentlich genau. Weil ich finde, das ist manchmal noch schwierig, auch bei den grösseren Organisationen, wo man spendet, dass man manchmal nicht genau weiss, wo fließt das jetzt an. Und das ist uns zum Beispiel wirklich erste Prio, dass eigentlich die Spender, Mitglieder, Volunteers und eigentlich jeder, der mit Bau für Plastik in Kontakt kam, weiss, was mit dem passiert. Wir sind dort wirklich mega, mega transparent. Mhm. Wir tun auch alle unsere Budgets, alle unsere Finanzen tun wir komplett offenlegen.
Wenn ihr jetzt zum Beispiel in Indien oder in Nicaragua oder in Ghana kocht, wer kocht dort, wie kocht ihr, was kocht ihr und wie organisiert ihr das?
Also das ist immer unterschiedlich, aber es sind immer Köche von der Community, das sind wirklich Hammer Köche.
Aha, okay.
Genau, das sind wirklich Leute vor Ort, also ein lokales Team stellen wir zusammen. Ja. Und dort sind Leute, die gut können organisieren können, die gut Admin können machen können, die aber eben auch gut können kochen können. Ja. Also es sind dann halt etwa 8 bis 10 Leute. Jeder hat eine andere Stärke, oder? Und jetzt in Nicaragua zum Beispiel haben wir 2 Köchinnen. Also in jeder Community sind es andere.
Ja.
Es sind immer von dieser Community. Von der Community für die Community eigentlich. Und in Nicaragua kochen sie über dem Feuer.
Ja.
Und dann wirklich für 200 Personen. Und es ist unglaublich, wie fein das Essen dann ist. Es ist oft Reis mit Gemüse.
Du bist auch schon dort
gewesen. Ich bin auch schon dort gewesen, ja. Ja. Und auch das Getränk kommen die Leute noch über, das sie dann auch selber machen, in so einem riesen Kessel. Ja. Und sie fangen eigentlich wirklich schon um 4 Uhr oder um 5 Uhr am Morgen fangen sie an zu kochen. Ja. Für
aber die schauen dann eigentlich, dass sie halt wie das Geld bekommen, für überhaupt Essen zu finanzieren.
Das machen wir, genau. Genau. Wir unterstützen
aber die nicht, wie sie dürfen, also sie bekommen eigentlich die Möglichkeit, selber können zu kochen. So muss man sich das...
Ganz genau. Weil,
wenn man hier aus unserer... aus unserem privilegierten Verhältnis kommt, da stellt man sich ja wie vor, ja, die gehen dann in ein Restaurant essen oder ein Restaurant kocht für sie und bringt ihnen dann. Aber nein, aber die stellt ihnen halt wie die finanziellen Mittel zur Verfügung, für dass sie Essen einkaufen können und dann selber kochen.
Ganz genau.
Was ja für uns hier im Normalfall wie fast eine Selbstverständlichkeit ist.
Ja, und das ist es dort wirklich, wirklich nicht. Und das ist auch krass, weil wir das jedes Mal, wenn wir dort vor Ort sind und mit den Leuten reden, auch wieder aufs Neue merken. Weil, musst du dir vorstellen, die Leute tragen das auch nicht die ganze Zeit nach außen. Und manchmal siehst du es ihnen auch nicht wirklich an, weil sie sich zum Teil schämen oder das für sie auch normal ist. Und sie reden nicht die ganze Zeit darüber, dass sie am Hungern sind. Und eben, wie gesagt, du siehst es paar auch nicht an. Aber es ist ein Riesenproblem. Also am Morgen stehen viele Leute auf und wissen nicht, ob sie zu Mittag und zu Nacht essen können.
Ja.
Darum ist es oft auch so, wenn sie dann mal, also viele machen, also echt die meisten in dieser Region, wo wir tätig sind, haben so Tagesjobs, wo sie dann einfach mal einen Lohn für einen Tag bekommen. Und wenn sie dann mal ein bisschen Geld haben, dann kaufen sie halt gerade Essen ein und essen eigentlich alles innerhalb von 1 bis 2 Tagen auf, weil sie gar keinen Kühlschrank haben, um das länger aufbewahren können. Durch das sind auch viele Menschen übergewichtig, weil sie sich wirklich sogar so Speckröllchen anfressen eigentlich für die schlechteren Zeiten.
Ja. Wie jetzt die andere Seite ist der Plastik, den ihr anscheinend in einer Organisation übergebt. Jetzt ist ja auch, glaube ich, von Land zu Land unterschiedlich. Wie stellt ihr das sicher, dass der Plastik dann nicht irgendwo wieder in einem Gebüsch landet? Und wie regelt ihr das mit der Organisation?
Also in Nicaragua wissen wir ganz genau, was damit passiert, weil wir selber die Plastikflaschen und den Plastik, den die Leute uns bringen, weiterverarbeiten. Dort wissen wir ganz genau, was damit passiert. Und in Indien arbeiten wir dort halt mit lokalen Partnern zusammen, die wir vertrauen. Das sind zum Teil auch grössere Kooperationen, wo wir die Plastikflaschen abgeben, wo dann wieder PET-Flaschen aus dem wieder machen. Und dort ja, musst du zum Teil auch vertrauen. Es gibt aber jetzt auch neue Technologien, wo du wirklich eigentlich mit der Blockchain das mega kannst nachverfolgen, was genau mit dem Plastik passiert. Aber die Technologie haben wir gar nicht. Also ja. Wir haben jetzt gar nicht die Ressourcen, um so Technologien zu haben, aber es wäre mega hilfreich, weil genau so Sachen sind natürlich für uns auch wichtig, dass wir wissen, dass wirklich etwas Gutes damit passiert. Genau. Aber langfristig ist das genau auch der Grund, wieso wir in jedem Land auch eigene Infrastrukturen wollen schaffen.
Und nicht eine, die auf jedes Land weht, wie aufzwängen, blöd gesagt.
Ja. Genau, es muss wie lokal stimmen.
Ganz grundsätzlich habe ich glaube einfach diesen beiden SDGs wie verschrieben und hat das Ziel, die Kreislaufwirtschaft zu implementieren. Das ist richtig, oder?
Ganz genau.
Ja.
Ja, in Ghana ist es zum Beispiel so, dass wir momentan die Plastikflaschen einfach mal alle sammeln, weil die nächste Stelle, wo wir es recyceln lassen, ist also auf Google, laut Google Maps 4 Stunden entfernt. In der Realität sind das aber etwa 7 bis 8 Stunden entfernt und wir haben kein Auto vor Ort. Das heisst, der Weg wird sich gar nicht lohnen. Für die Plastikflaschen, die wir haben. Das heisst, momentan sammeln wir die wirklich einfach mal, bis wir eine gross genug Menge haben, sozusagen, oder bis wir ein Auto vor Ort organisieren können.
Also, irgendwie stelle ich mir gleich schwierig vor, wie das überprüfen könnte. Also, in dem Alter, die Hauptkomponente ist schon einfach Vertrauen in die Communities und dass es halt funktioniert, oder?
Genau, also wir haben natürlich schon Kontrollmechanismen dort drin. Wir sind ja auch jetzt in Nicaragua auch vor Ort schon gewesen. Momentan ist auch eine Mitarbeiterin von Buy for the Plastic in Indien. Genau, also das ist sicher ein Aspekt, dass wir in die Länder natürlich reisen, um das auch zu sehen und auch ein besseres Verständnis für das zu bekommen. Und dann haben wir auch Kontrollmechanismen wie Reportings, wo Communities oder unsere Local Teams uns müssen, wöchentlich oder monatlich oder jährlich zustellen. Und halt viel auch durch Bildmaterial, Videos, dass wir einfach sehen, okay, was passiert dort wirklich. Und wir sind wirklich in mega engem Austausch mit den Teams vor Ort. Also wir telefonieren eigentlich wirklich wöchentlich mit unseren Country Manager und zum Teil auch mit den anderen Mitarbeitern. Ich würde wirklich behaupten, wir wissen, was dort läuft.
Und an was liegt es teilweise, dass ihr eine Finanzierung bekommt oder eben nicht?
Ja, mega unterschiedlich. Also bei Stiftungen ist es halt so, dass sie wirklich einen spezifischen Zweck haben, den sie unterstützen. Das heisst, dort musst du einfach ein Match finden eigentlich. Und dann kommt es auf mega viele Sachen davon. Hat die Stiftung zum Beispiel gerade überhaupt Gelder zu sprechen oder hat sie vielleicht schon so und so viele Organisationen und darum unterstützt sie jetzt dich das ja nicht mehr oder sie hat den Fokus gewechselt oder es gibt mega viele. Also bei Stiftungen ist es gibt, ich glaube, 13'000 Stiftungen in der Schweiz und jede ist anders. Das heisst, es ist mega schwierig zu sagen. Du musst einfach die ganze Zeit im Austausch sein. Es kann sein, dass wenn du letztes Jahr angefragt hast und sie gesagt haben, nein, ist nicht möglich, dass es das Jahr möglich ist, musst du nochmal fragen. oder dass sich eben etwas geändert hat. Bei Firmen ist es oft halt, dass es durch mega viele Stellen muss gehen, dass vielleicht der eine Mitarbeiter mega überzeugt ist, das gerne durchbringen will, aber dann irgendwie die obere Stelle sagt, ah, das passt aber nicht mit unserer Kommunikationsstrategie zusammen oder mit dem zusammen oder ja, das weiss man nicht, dort kann es dann halt auch von Stelle zu Stelle dann nochmal scheitern oder eben voll funktionieren. Also wir haben auch schon Fälle gehabt, wo das dann zum CEO gegangen ist und der CEO ein riesen Fan geworden ist und gesagt hat, ich will das voll unterstützen und dann ist es natürlich super, dann geht es auch schneller oder einfacher. Also dort kommt es dann wie auch nochmal auf die Corporate, auf den Rahmen drauf an, wo sie können fragen oder ja, wie sie können halt walten über das. Und bei Privatpersonen ist halt immer auch mit persönlichen, mit dem individuellen Leben, von dem Leben abhängig, sozusagen. Also es kann Leute geben, die sagen, hey, das Jahr bin ich so gesegnet worden, ich will Organisationen wie Bau für Plastik spenden und das unterstützen. Und nächstes Jahr ist es mir aber gar nicht mehr möglich, weil ich meinen Job verloren habe oder das nicht mehr geht. Also es ist so individuell, dass ich würde behaupten, das kann man gar nicht so pauschal sagen.
Ja. Ja, spannend. Bekommt ihr genug Geld, für dass ihr euch einigermaßen sagen wir mal, faire Löhne könnt zahlen?
Momentan noch nicht.
Ja.
Aber wir sind dran.
Ja, aber weil, es ist schwierig.
Mhm. Weil vor allem auch das Verständnis von Spendern nicht so rum ist, dass wir in der Schweiz wie auch die fairen Löhne müssen zahlen müssen. Oder? Es ist wirklich. Oft, wenn vor allem Privatspender haben einfach das Bedürfnis, dass von 100 Franken, die sie spenden, 100 Franken dort ankommen. Genau. Aber sie sehen nicht, dass das Geld sogar zum Teil besser eingesetzt ist, wenn da in der Schweiz jemand das gut koordinieren kann, genau weiss, wie man das Geld muss einsetzen muss, anstatt dass es direkt mit dem Kuvert dort angeschickt wird. Mhm. Weil dann, kann ich dir sagen, passiert nichts.
Aber ja, die Problematik oder ja, die Kritik ist ja meistens, dass die Verwaltung mega viel kostet und nichts beim Projekt selber ankommt.
Genau.
Was sind Gegner dieser Kritik?
Was ist was?
Was sind Gegner wie dieser Kritik oder was sagst du zu dieser Kritik?
Ja, es ist eben genau, also ich glaube, dort ist wie das Verständnis nicht um, wie viel da vor Ort.
Und das ist gar nicht funktioniert.
Ja, also nicht gar nicht. Ich meine, die Menschen sind nicht, das wollte ich auch sagen, die Menschen sind nicht komplett abhängig von uns. Yeah. Die können das auch gut selber dort, weißt, handeln. Das ist es nicht. Aber wir können mega viel Know-how-Transfer halt geben. Und ja, die Mittel, die wir da haben, sind einfach dort nicht verfügbar. Mhm. Und dort kann es wie einen Austausch geben, der mega, mega wichtig ist. Und wir haben einfach ja, andere Sachen gelernt, da in unseren Studien und Schulen und was auch immer, wo wir einfach auf eine andere Art da in der Schweiz arbeiten können. Darum ist es mega wichtig, dass wie in jeder Firma oder in jedem Geschäft auch, dass da wirklich ein fähiges Team ist, das nicht gerade wegrennt zum nächsten Job, weil einfach scheiß Löhne zahlt werden, mhm. Blöd gesagt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, aber das ist glaube ich schon eine Herausforderung bei all den Organisationen. Das sind eben eigentlich halt quasi, wenn du eine Anstellung in einer Firma würdest nachgehen, ja, halt x-mal mehr verdienst und ja, dass die Verlockung nicht zu gross ist und trotzdem noch jemand eben bei so einer Firma arbeitet. Ja.
Genau, ich habe eben das Gefühl, viele Menschen, jetzt vor allem auch in der Schweiz, man denkt halt dann wie als erstes mal an sich, es muss irgendwie aufgehen, oder man, also weiss, finanziell. Und
genau,
ja. Geht man dann eher in andere Corporates, anstatt so etwas zu machen, weil man weiss, man muss auch auf Sachen verzichten. Und das finde ich einfach mega schade. Wie wenn wir das mehr würden sehen wie Social Startups oder Social Corporates, könnte man das eigentlich mega gut verbinden, oder? Dass man da in der Schweiz faire Löhne kann zahlen, wo man gut kann leben, aber gleichzeitig halt auch in diesen Ländern, wo man wirklich Impact kann haben. Und wenn man kein ja, fähiges Team da in der Schweiz hat, dann wird es einfach schwierig.
Ja. Ja, und da irgendwie, wenn das ich weiß auch nicht, ob in Stellis das Problem, dass für, jetzt wenn jemand, das wäre natürlich keine Spende, aber wenn ihn jemand möchte investieren, dass wieder alles total fällt, weil wahrscheinlich nicht in einem Exit möglich ist.
Genau, also es wäre halt wie etwas, wo dann weggeht. Also nicht weggeht, weil es passiert ja Impact damit. Du kannst wirklich die Welt mit dem eigentlich ein Stückchen besser genau. Machen, oder? Und das ist eigentlich der Return, den du bekommst. Es ist etwas Gutes für uns alle. Und das sehen auch Menschen. Darum spenden ja Leute auch an Bau für Plastik oder auch andere Organisationen. Sie sehen den Mehrwert in dem. Aber ja, ein paar auch nicht.
Vielleicht nochmal, damit es ganz klar ist für euch, wenn ihr jetzt ein Event nach Ghana geht, haben wir noch nicht thematisiert, organisiert, wie geht ihr vor? Jetzt mal einfach ganz, ganz kurz zusammenfassen, so Schritt für Schritt. Geht ihr als erstes auf die Community zu und sagt, dann müssen wir ein Event organisieren, geht ihr als erstes das Essen organisieren, schaut ihr als erstes das Wodenweib machen, oder wie ist das so Checklist, die ihr abhäkelt, was alles passieren muss?
Mhm. Also wie ich schon gesagt habe, sind wir wirklich dort mega auch auf die lokalen Mitarbeiter angewiesen, dass sie uns dort auch helfen oder dass wir das zusammen eigentlich organisieren. Das heisst, um jetzt ein neues Event zu starten, haben wir erstmal einen Call mit den Leuten oder wenn wir vor Ort sind, hocken wir zusammen und schauen erstmal, okay, welcher Tag macht Sinn. Weil es gibt keine Ahnung, zum Beispiel Ferientage oder so nationale Feiertage, wo es einfach keinen Sinn macht, dass wir jetzt ein Beifutter-Plässig-Event machen. Und es war auch schon mal, dass wir dann ein Event gemacht haben an einem Tag, wo gerade ein mega wichtiges, was war es? Irgendein Fußballspiel war oder so. Und dann sind halt auch weniger Leute gekommen. Oder auf das sind wir dann halt mega angewiesen, dass wir wissen, okay, welcher Tag macht Sinn. Klar. Dann welcher Ort. Dort machen wir es aber meistens immer am. Also wenn wir mal in einer Community sind, schauen wir, was ist der beste Platz, das zu machen, dann machen wir es immer dort. Auch, dass es für die Leute halt einfacher ist, oder dass sie immer wissen, es ist immer dort, es ist immer dort, es ist nicht immer an anderen Orten, in der gleichen Community. Und dann wird es eigentlich das Essen zusammengestellt, also welche Zutaten brauchen wir, was gibt es überhaupt für eine Mahlzeit und was brauchen wir eben davon. Dann gehen wir das posten. Oder eben der lokale Mitarbeiter vor Ort geht das dann posten. Und dann wird eigentlich alles organisiert. Also dann kommen die Leute, die helfen aufstellen. Also es braucht ja auch ein Netz, wo man zum Beispiel dann alle Plastikflaschen reinsammeln kann. Es braucht Tisch, wo die Mitarbeiter die Plastikflaschen können, zählen können. Also es wird jede Plastikflasche wird gezählt. Dann werden so Coupons rausgegeben, eigentlich, wo die Leute nachher an einem anderen Tisch, also an einem anderen Stand, die Mahlzeiten dann können abholen können.
Ja. Ist das? Und dann ist wieder der Prozess. Ja, doch, und dann ist wieder der Prozess eigentlich am Ende.
Genau.
Und das sind die Schritte, die müssen organisiert werden. Besteht irgendwie die Möglichkeit, es ist immer eigentlich das Investment eben von euch jetzt ins Essen.
Mhm.
Und dafür bekommt ihr wiederum Plastik, das ist wie das der Impact oder der positive Impact, den ihr wollt haben, besteht irgendwie die Möglichkeit, dass ihr das Essen durch eine Plastik könntet finanzieren, also dass ihr irgendwie ein Unternehmen findet, das noch für eine Plastik sogar etwas zahlt und dann so wird wiederum das Essen finanziert, dass es selbst tragen wird. Besteht die Möglichkeit?
Die Möglichkeit besteht, ja.
Aber
es ist einfach so, dass der Plastikpreis ist mega volatil. Ja. Also zum Beispiel jetzt, gerade in den letzten paar Monaten, ist er von ein Kilo, also für ein Kilo Plastik hast du einen Dollar bekommen, jetzt in Nicaragua zum Beispiel. Und das ist jetzt runtergefallen auf 16 Rappen.
Ja.
Innerhalb kürzester Zeit. Und dort ist es halt auch dann mega schwierig zum Planen. Aber das wäre eigentlich das Ziel, dass wir, weil, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber momentan können wir mit den Maschinen, die wir haben, können wir nur Deckel, also HDPE und PP weiterverarbeiten. Das sind einmal Deckel oder so Shampoo-Flaschen oder so. Das ist anderes Plastik als jetzt PET, also PET-Flaschen. Und die PET-Flaschen, für die haben wir momentan keine Maschine, um die wieder zu recyceln. Und die haben wir dann eben genau abgegeben und auch etwas dafür bekommen.
Aber das andere tut ihr selber für recyceln?
Wie meinst du das alle?
Das andere Plastik tut ihr selber recyceln?
Genau, das tun wir selber. Okay. In Nicaragua haben wir Maschinen, wo wir nachher schon Produkte daraus herstellen.
Genau. Was stellt ihr für Produkte her?
Der Surfcom, warte, ich zeige dir gerade. Das ist das allererste Produkt, ein Surfkamm. Ich weiß nicht, ob du selber surfst.
Das ist für den Wachs auf dem Surfboard.
Ganz genau, so. Ganz genau. Du kannst den Wachs auf dem Surfbrett kannst du wegkratzen mit dem. Und es ist gleichzeitig auch noch ein Flaschenöffner.
Und dann verkauft ihr den wiederum.
Genau, den verkaufen wir wieder. Und so könnten wir dann, wenn wir jetzt mehr Produkte, also das ist jetzt wirklich einfach mal unser erstes Produkt, aber es gibt jenste Möglichkeiten, was wir sonst noch machen könnten. Und wenn wir mehr von diesen Produkten verkaufen können, sehen wir sehr realistisch auch, irgendwann selbsttragend durch das zu werden. Plus zusätzlich eben, wenn wir auch zum Beispiel PET wieder zu neuen Flaschen könnten machen. Für das brauchen wir aber größere Maschinen, wo wir jetzt herausgefunden haben, wirklich so im Millionenbereich dann kostet. Wo wir dann wieder neue PET-Flaschen herstellen könnten, die verkaufen. Genau.
Also und dann wäre wahrscheinlich auch wiederum Wahrscheinlichkeit einiges grösser, dass ihr in den Investor könntet gewinnen, wenn halt die Möglichkeit besteht, ja, nach selber zu finanzieren.
Genau, genau. Und das ist wirklich unser Ziel, das wir wollen erreichen wollen. Auch, dass es irgendwann eigentlich uns gar nicht mehr braucht in diesen Ländern, sondern dass die Manufakturen eigentlich von selber funktionieren können, oder?
Genau.
Und unsere finanzielle Unterstützung gar nicht mehr braucht, sondern dass die einfach Aufträge bekommen, die doch das noch herstellen, das und das, und dann können sie eigentlich selber funktionieren und uns braucht es nicht mehr.
Und so ist eigentlich der Kreislauf auch geschlossen.
Genau.
Sind da noch weitere Produkte geplant?
Ja, es sind weitere Produkte geplant. Dort sind wir gerade im Brainstorming. Ja. Wir haben mega viele Ideen. Und dort ist es halt wie, okay, mit was starten wir jetzt? Und mit welcher Maschine können wir das machen?
Ja, und das ist schon mal ein super Produkt.
Mhm.
Ja. Was sind die Ideen, wenn du dazu etwas kannst sagen kannst, wo schon bestehen?
Also du kannst zum Beispiel Brillengestelle
aus
Plastik herstellen oder aus dem HDPE und PP.
Dann wollen wir meine nächste Brille aus Plastik.
Ja, wäre cool. Wäre mega cool. Wir haben uns auch überlegt, sagt dir das Jenga-Spiel etwas, wo du so die Holz...
Glaube nicht.
Wo du wie so Holz... oder ja, so kleine Töckchen eigentlich kannst du rausziehen. Also es ist ein Kinderspiel, aber man kann es eigentlich auch als Erwachsene spielen. Und diese Teile kannst du auch aus Plastik zum Beispiel machen. Man kann auch Becher, also wir sind jetzt zum Beispiel in Nicaragua mit einer Organisation in Kontakt, die heisst Bosque del Mañana. Und die wollen über 3,8 Millionen Bäume pflanzen in Nicaragua selber, und für die Setzlinge, also für die kleinen Bäumchen, nutzen sie momentan so die Einwegbecher, um die dort inneren lagern und nach außen nehmen und einpflanzen. Und dort sind wir mit ihnen im Gespräch, ob wir für sie eigentlich so Mehrwegbecher könnten herstellen, wo sie, also aus dem recycelten Plastik, wo sie dann immer wieder können verwenden können, dass nicht noch mehr Plastik verschwendet wird. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Es gibt wirklich viel, viel, viel Möglichkeiten.
Ja, extrem spannend. Vielleicht noch so abschließend, ist schon irgendwo, also ich weiß nicht, wie sehr beschäftigt irgendwie die ganze Klimadiskussion? Mehr oder weniger? Oder, also, auf was ich raus möchte, ist mehr, siehst du irgendwo als Lösung oder als Beitrag zu diesem ganzen Problem?
Ja, ich habe die Lösung. Ja, es ist, also ich würde sagen, das habe ich auch gelernt mit Bifurcated with Plastic. Wichtig ist, dass man auch einfach mal startet und etwas macht. Oder vorher ist mir, bevor Bifurcated with Plastic, bevor wir mit dem gestartet haben, ist mir so vorgekommen, die Probleme sind zu gross, was sollen wir schon machen? Und Bifurcated with Plastic hat mir eigentlich bewusst gemacht, wenn man auch einfach mal klein startet mit etwas, kann man mega viel erreichen. Oder kann man mehr Menschen, mehr Reichweite, mehr Impact erreichen. Und ich denke, das will ich jetzt sagen, ist eigentlich die Lösung zu mega vielen globalen, grossen Problemen. Auch einfach mal zu starten, was das auch ist. Genau. Und von dort aus eigentlich weiter zu wachsen und wirklich die Welt können verändern. Und das sehe ich eigentlich auf viele globale Probleme. Nicht nur die Klimakrise oder das Plastikproblem. Oder ja, auf viele, das kann man auf viele Sachen adaptieren.
Ja, und dann warst du ja auch, eben, in dem, dass du zum Beispiel wieder würdest Flaschen herrschen, weil sie so wie ich es verstanden habe, auch eine Möglichkeit wäre oder eine Option. Oder eben zum Beispiel so Sättige werden ja wieder Emissionen wie verhindert. Also dadurch, dass der da hier jetzt nicht aus neuem Plastik hergestellt werden oder Flaschen aus bestehendem Plastik hergestellt werden, werden ja wieder Emissionen verhindert und der Kreislauf ist geschlossen, weil sie eigentlich eines der Ziele wäre.
Genau.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Schluss. Merci dir.
Ja, danke dir, Niklaus, fürs Dasein.
Das war es mit der 44. Folge vom Podcast Detadet. Wenn ihr weitere Infos möchtet zur Anna Grazia Herbst, findet ihr alles auf ihrem LinkedIn, der verlinkt ist in den Shownotes. Und alles Mögliche zum Verein bei Food with Plastic habe ich ebenso verlinkt, respektive die Webseite habe ich verlinkt. Dort könnt ihr spenden. Dort könnt ihr ihren Surfkamm kaufen und alles weitere. Findet Infos zu ihrem Projekt und so weiter und so fort. Es würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast eine gute Bewertung da lädt auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Es würde mich ebenso freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört, was heisst Podcast Detadet. Bis gleich auf der nächsten Folge. Podcast Tête à Tête. Macht's gut, ciao zusammen.